Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi-Podcasts Die Nächste Bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Jede Woche suchen etwa 30.000 Menschen in Österreich die Behandlung durch eine Osteopathin oder einen Osteopathen auf, die Heilung versprechen durch ihre einfühlsamen Hände. In Österreich dürfen nur Menschen mit einer medizinischen Grundausbildung als Osteopath oder Osteopathin praktizieren, das heißt Ärztinnen oder Physiotherapeutinnen. Warum Osteopathie eine so spannende Zusatzausbildung ist und wie sie insbesondere den Menschen mit Schmerzen zugutekommt, erzählt uns unser heutiger Podcast-Gast Lilian Forster. Sie ist als Physiotherapeutin und Osteopathin bei der Praxisgemeinschaft Gesundheit tätig und sie wird uns so einiges über ihre spannende Tätigkeit verraten. Herzlich willkommen, liebe Lilian. Ja, danke, dass du gekommen bist. Wir sitzen ja da heute nicht in deiner Ordination, sondern bei uns im Uffizi-Büro. Und die erste Frage ist ja immer die, was ist eigentlich das Schönste an deinem Beruf?
Das Schönste an meinem Beruf ist eigentlich die Vielfalt. Also ich bin ja vom Grundberuf Physiotherapeutin und habe einfach eine Vielfalt von Patienten mit allen möglichen Beschwerdebildern bei mir in der Praxis und dadurch wird's nie einseitig, nie langweilig. Und ich habe auch nicht diese Gefahr, dass ich so in einen Trott hineinfall, weil es ist einfach nicht, also jeder Patient ist individuell, es ist nie das Gleiche in der Behandlung und das macht's für mich sehr spannend.
Mhm. Wann hast du für dich entschieden, dass du die Ausbildung zur Physiotherapeutin machen möchtest?
Das war eigentlich sehr spontan. Ich bin mit meinem Papa spazieren gegangen und habe überlegt, was ich so machen könnte, was meine Interessen sind. Und wir sind meine Interessen durchgegangen von Musizieren über Kunst und was man damit anfangen könnte und sind dann irgendwie im Gespräch relativ rasch auf Therapie gekommen. War die Überlegung Musiktherapie, aber so gut war in Musik leider nie, dass sich das ausgegangen wäre. Und irgendwann sind wir dann relativ rasch auf Physiotherapie gekommen, eigentlich, genau. Hab mir dann eingelesen, was das wirklich genau bedeutet. Ich war selber in Physiotherapie mal, das heißt, ich habe es schon ein bisschen gekannt. Und dann war es von Anfang an klar, dass es das sein wird. Und habe es auch nie bereut.
Wie war das? Also du warst selbst aufgrund von einer Verletzung in Physiotherapie und das hat dich einfach total begeistert zu sehen, wie du wieder fit geworden bist, oder?
Ja, genau. Ich habe während meiner Schulzeit sehr intensiv getanzt und mir dann mein Knie verletzt und war dann in Physiotherapie und war total begeistert, was man mit ein paar Einheiten eigentlich alles hinbekommen kann.
Die Aufnahmeprüfung zur Physiotherapieakademie oder Schule oder Fachhochschule, ich weiß nicht, wie das jetzt mittlerweile heißt.
Ja, das war dann schon die Fachhochschule.
Die ist ja nicht einfach. Hast du da irgendwie speziell darauf vorbereitet oder du als Profitänzerin bist da... Was für dich ein Spaziergang?
Na, Spaziergang war es nicht. Es war schon eher schwierig. Ich habe mich direkt nach der Matura beworben und habe aber gewusst, dass ich ein Jahr freiwillig soziales Jahr in Irland machen werde und habe das quasi so als Test-Run gesehen und habe mir da ein bisschen angeschaut, was auf mich zukommen wird. Und im nächsten Jahr habe ich es dann richtig erst probiert, genau, und bin dann auch zum Glück gleich genommen worden.
Ja. Was ist die Herausforderung bei dieser Aufnahmeprüfung? Also ich glaube, das ist ja sehr vielseitig. Du musst beweglich gut drauf sein.
Ja, genau. Also das erste ist ein schriftlicher Test, also so ein Multiple-Choice-Test, ähnlich wie IQ-Tests. Da habe ich ein paar als Test gemacht oder als Übung vorher. Und der zweite ist ein praktischer Test. Da werden Koordination, Patienten, also Einfühlungsvermögen, getestet und alles Mögliche an Beweglichkeit. Und das dritte ist dann noch ein Gespräch.
Mhm. An welcher FH hast du dann die Ausbildung absolviert?
In Graz.
In Graz, okay. Und warum Graz? Also
ich wollte aus Linz raus, glaube ich, hauptsächlich. Genau, und Graz hat mir einfach sehr gefallen von der Stadt her. Ich bin trotzdem wieder zurückgekommen, genau, war dann jetzt ein paar Jahre in Wien und bin jetzt seit 2 Jahren wieder in Linz.
Das heißt, nach dem Studium hast du dann in Wien deinen ersten Job gemacht, oder?
In Graz noch. Also ich habe in Graz in der Neurologie im Krankenhaus begonnen und war dort 1,5 Jahre angestellt, genau, und dann bin ich nach Wien und war dann dort in einer Reha-Klinik, auch für neurologische Patienten.
Okay. Wenn man als Physiotherapeutin neurologische Patienten und Patientinnen behandelt, mit welchen Krankheitsbildern hat man da zu tun und wie kann man da helfen?
Also der Großteil meiner Patienten sind Schlaganfallpatienten gewesen, also mit einer Halbseitenlähmung meistens das variiert ja vom im Rollstuhl sitzend bis leichte Defizite in der Koordination zum Beispiel oder im Gleichgewicht. Andere Krankheitsbilder sind aber auch Patienten mit Hirntumoren oder Rückenmarksverletzungen und Bandscheibenvorfälle mit neurologischen Ausfällen.
Okay. Wenn wir jetzt beim Schlaganfall bleiben, wie alt ist da der durchschnittliche Patient?
Ja, die werden tatsächlich jünger mittlerweile, aber der durchschnittliche Patient, würde ich sagen, ist so zwischen 60 und 70.
Mhm. Und vom Gefühl her, sind es mehr Männer oder mehr Frauen?
Das kann ich gar nicht beantworten, ja. Das weiß ich nicht so genau.
Und wie lange braucht man noch am Schlaganfall, dass man halbwegs wieder wird? Kann man das pauschal beantworten oder schwierig wahrscheinlich?
Kann man nicht pauschal beantworten, nein, es ist total unterschiedlich. Die einen erholen sich innerhalb von 1-2 Wochen wieder, wenn das Gebiet, das betroffen ist, nur ein kleines ist oder, sagen wir mal, günstig gelegen ist. Und wenn es ein sehr großer Schlaganfall ist, dann kann das Monate, Jahre dauern.
Und du warst dann in Wien in einer Reha-Klinik. Das heißt, du hast da wirklich sehr intensiv mit dem Patienten eine Zeit lang gearbeitet und dann ist der Patient nach 2-3 Wochen wieder entlassen worden.
Ja, also die Neuroreha sind meistens 4 Wochen und es gibt auch die Möglichkeit, dass sie verlängern. Das heißt, die Patienten waren dann 4 bis 8 Wochen teilweise sogar bei uns. Und gerade in der Reha ist die Therapie sehr herausfordernd gewesen, weil die Patientenziele sehr, sehr hoch sind. Genauso auch von den Angehörigen. Also wenn ein Patient mit dem Rollstuhl in die Reha kommt, ist meistens das Ziel, dass er gehend wieder nach Hause geht. Nach einem Schlaganfall, genau. Oder halt das Ziel, dass er wieder überhaupt nach Hause gehen kann, dass die Versorgung zu Hause oder dass er so fit ist zu Hause, dass die Versorgung möglich ist daheim.
Das war für die wahrscheinlich auch teilweise ein ziemlicher Druck, oder kann man sich da gut abgrenzen von den Zielen der Angehörigen?
Ja, also ich kann es nicht so gut, muss ich gestehen. Ich habe mich sehr, sehr gefordert, um diese Ziele zu erreichen. Was in den Rahmenbedingungen, die in einer Reha sind, nicht immer so leicht ist. Ja. Weil wir haben natürlich trotzdem Vorgaben, gesetzliche. Sein Patient hat ein Anrecht auf 3 Therapien am Tag, die 25 Minuten dauern. Und mit einem Schlaganfallpatienten, der im Rollstuhl sitzt, dauert teilweise der Transfer vom Rollstuhl auf die Therapieliege schon einmal 20 Minuten, wenn ich das so gestalte, dass er mithelfen muss.
Okay, und dann bleibt wenig Zeit für Übungen, weil wenn das dann wieder 25 Minuten dauert, dass er zurück in den Stuhl kann.
Genau, damit sind wir teilweise leider sehr limitiert gewesen, was das den zeitlichen Rahmen betrifft. Andererseits haben wir dafür die Patienten wirklich jeden Tag in der Therapie und das ist natürlich sehr intensiv und auch effektiv. Das war schon sehr spannend.
Wie ist es eigentlich mit Bandscheibenpatienten, Patientinnen? Das ist ja trotzdem auch eine, würde ich sagen, Volkskrankheit mittlerweile durch unsere sitzende Berufe. Wie kann man sich das jetzt bei einer Reha vorstellen? Sind das dann auch eher ältere Patienten, die du da betreut hast, oder waren das durchwegs auch jüngere?
Das sind durchwegs auch jüngere Patienten, ja, genau. Also akute Bandscheibenvorfälle. Ein Bandscheibenvorfall ist ja nicht immer ein Bandscheibenvorfall, so wie wir ihn in unseren Köpfen haben. Aber es gibt sehr wohl Bandscheibenvorfälle mit neurologischen Ausfällen. Das bedeutet, dass Muskel schwach wird, dass die Sensibilität gestört ist, also dass man ein Kribbeln oder wie Ameisenlaufen hat oder ein Taubheitsgefühl.
Macht sie vor allem, glaube ich, in den Armen, Händen, Fingern bemerkbar und auch in den Füßen, oder?
Ja, genau. Also je nachdem, wo der Bandscheibenvorfall liegt, je nachdem, welchen Nerv dieser Bandscheibenvorfall dann bedrängt, ist dann im Nervenverlauf Und in diesem Dermatom nennt man das, also in diesem Areal, in diesem Hautareal sind dann diese Sensibilitätsausfälle.
Ist da mein neurologisches Wissen gut, wenn ich sage, wenn man einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule hat, dann sind eher die Finger, Hände betroffen. Und wenn man es eher unten im Lendenwirbelbereich hat, dann sind eher die Füße betroffen.
Ja, ganz genau.
Und wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn man da eine Reha macht, sind das dann eher die Patienten, die Patientinnen, die bereits operiert wurden? Oder ist das wirklich nur so eine Maßnahme, um die Operation vielleicht gar nicht machen zu müssen?
In den meisten Fällen wird Reha dann bewilligt, wenn die Patienten operiert sind.
Und dann versucht man einfach, ihnen neues Heben zu lernen und überhaupt wieder Vertrauen in sich zu bekommen, dass man keine Schmerzen mehr hat, oder?
Ja, richtig. Also das oberste Ziel ist für die Patienten und uns Therapeuten meistens einmal die Schmerzlinderung. Also wenn Schmerzen noch vorhanden sind, dass wir als erstes einmal diese Schmerzen in den Griff bekommen. Und der nächste Schritt ist dann, einen Muskel, der schwach geworden ist, wieder zu trainieren, kräftigen. Und der dritte Schritt ist dann die Prävention vor einem weiteren Geschehen.
Was ist so dein pauschaler Tipp? Ist es Patienten, die einmal einen Bandscheibenvorfall gehabt haben oder überhaupt eine Prophylaxe für Menschen, die noch keinen Bandscheibenvorfall gehabt haben, einfach täglich ein, zwei Übungen zu machen? Oder wie würdest du das sehen, dass man das vielleicht verhindert in Zeiten wie diesen?
Ja, das Problem ist unsere sitzende Tätigkeit tatsächlich. Wir sind nicht gemacht, um zu sitzen. Unser Körper, vor allem die Wirbelsäule, besteht ja aus ganz vielen kleinen Knochenteilen. Und die haben auch einen Sinn, nämlich, dass wir beweglich sind. Und wenn wir diese Bewegung nicht nutzen, dann wird das Areal, also der Bereich der Wirbelsäule, der Gelenke, die Bandscheibe nicht mehr gut durchblutet, nicht mehr gut versorgt. Und das führt einfach zu Degenerationen. Und das, was ich nur raten kann, ist, so wenig wie möglich zu sitzen. Sich viel bewegen, zwischen auch im Bürojob, nicht länger als eine Stunde und dann richtig nicht nur was zum Trinken holen, sondern einfach wirklich ein paar Bewegungen machen.
Das heißt, vielleicht auch mal einen Spaziergang während der Arbeitszeit mit einer Besprechung verbinden.
Zum Beispiel, genau.
Wie siehst du das eigentlich immer wieder? Höre ich so, dass man eben sagt, ja, Bandscheibenpatienten, die haben ja oft auch eine psychische Last zu tragen. Würdest du das unterschreiben und sagen, das steht oft in Verbindung? So, die haben so viel, also so ihr Backerl zum Tragen und deshalb ist der Rücken beeinträchtigt und so weiter. Siehst du das auch so als Therapeutin oder sagst du, na, das ist eigentlich rein beweglich?
Ich sehe es ähnlich doch, und zwar aus dem Grund, dass wir zwei verschiedene Nervensysteme haben. Das eine ist das sogenannte somatische Nervensystem. Das ist das Nervensystem, das unsere Muskulatur und unsere Gelenke und die Sensibilität, also den versorgt. Und das andere ist das vegetative Nervensystem. Und das ist unser Stresssystem, das versorgt unsere Organe. Der bekannteste Nerv davon ist der Vagusnerv, das ist unser Entspannungsnerv. Und dieses vegetative Nervensystem, das sitzt in der Wirbelsäule. Okay. Und wenn unser Stresssystem in einer Dysbalance ist, dann, also sei es jetzt, dass wir einfach ständig unter diesem Dauerstress stehen oder unser Entspannungsnerv, warum auch immer, nicht mehr gut arbeiten kann, dann kommt es zu sogenannten Blockaden in der Wirbelsäule, und diese machen natürlich in weiterer wieder Dysbalancen in den jeweiligen Segmenten, sprich die Bandscheibe kann dadurch angegriffen werden.
Interessant, wie das wieder alles zusammenhängt. Ja. Gut, wie lange warst du jetzt dann in Wien in dieser Reha-Klinik?
Ich war 4 Jahre in Wien in der Reha-Klinik.
Und in dieser Zeit hast du dich ja auch noch entschieden, eine weitere Ausbildung zu machen.
Ja, genau. Ich habe eigentlich von Anfang an während dem Physiostudium schon gewusst, dass ich eigentlich Osteopathin sein möchte und wollte aber mit meinen physiotherapeutischen Kenntnissen anstehen. Also ich wollte diese Ausbildung erst dann starten, wenn ich merke, ich komme mit meinen Techniken, die ich gelernt habe, nicht mehr weiter.
Jetzt erzähl mal den Hörerinnen und Hörern, was ist jetzt der Unterschied zwischen Physiotherapie und Osteopathie?
Physiotherapie beschäftigt sich zum Großteil mit dem muskuloskeletalen Bereich, also sprich mit den Gelenken und der Muskulatur und den Faszien. Und den Nerven auch noch über diese Neurologie. Und die Osteopathie, die schaut noch ein kleines Stückchen weiter und schaut sich auch noch an, wenn wir Beschwerden haben, woher kommt die, also wo ist die Ursache von diesen Beschwerden? Das wollen wir in der Physiotherapie auch, aber wir wollen grundsätzlich einmal die Beschwerdestruktur finden und in der Osteopathie wollen wir dann auch noch wissen, was hat diese Beschwerdestruktur für ein Problem? Und das kann sehr vielfältig sein. Das kann sein, dass die Durchblutung gestört ist, also dass die Versorgung von den durch die Nerven oder durch die Blutgefäße oder die Lymphgefäße ein Problem hat. Und was die Osteopathie auch noch macht, ist, dass sie sich noch die Organe zusätzlich anschaut.
Das heißt, das Herz?
Genau, zum Beispiel.
Wie kann man sich das jetzt vorstellen, weil du arbeitest ja, also ich weiß ja, wo du arbeitest, bei Gesundheit, dem Therapiezentrum in Leonding. Da ist aber jetzt kein EKG dort vor Ort, wo man sich das Herz im Detail anschauen kann. Also wie kann man sich das vorstellen?
Na genau, also wir Therapeuten dürfen ja grundsätzlich auch keine Diagnosen stellen. Das macht der Arzt. Also wir haben dann noch den Schutz des Arztes über uns. Was wir an Organen behandeln, sind funktionelle Probleme. Ein Organ ist immer so wie auch ein Muskel, in einer Faszienhülle. Also der hat immer einen Beutel, mehr oder weniger, in dem er aufgehoben ist. Und diese Faszienhülle, die kann sich bei Entzündungen verkleben, die kann bei zu wenig Bewegung eben auch weniger elastisch werden. Die kann alles Mögliche an Beschwerden haben. Das heißt, wir behandeln eigentlich die Faszienhülle um das Organ herum und nicht das Organ selber. Also ich kann jetzt keinen Herzinfarkt behandeln. Ich kann aber sehr wohl behandeln, wenn das Herz und das Zwerchfell, das Herz liegt ja auf dem Zwerchfell, ein Problem miteinander haben.
Also für die, die jetzt noch nicht wissen, was Faszien sind oder wie man die behandeln kann, da war ja eine Zeit lang diese sogenannte Black Roll total in, oder? Wo man so Übungen machen hat können. Für die, die kein Black Roll haben oder das noch nicht versucht haben, ist doch, wenn man zum Beispiel einen Tennisball nimmt und den am Rücken legt und man sich drauflegt und dann versucht, da auf und ab zu gleiten, dann kann man ja auch seine Faszien ein bisschen durchbewegen oder elastischer machen, so nach dem Training oder so für gesunde Körper jetzt grundsätzlich.
Ja, genau.
Und du in deiner Therapie lernst dann den Menschen, die da ein bisschen beeinträchtigt sind, das dann vielleicht selbst ins Training oder in den Alltag einzubauen.
Zum Beispiel, genau. Und Faszien sind letztendlich unser Bindegewebe. Also das ist alles, was zwischen den Strukturen liegt. Auch ein Muskel selber hat ja ganz kleine Muskelfasern, die sind in einer Faszienhülle, dann ein Faserbündel, das hat wieder eine Faszienhülle und dann der Muskel und dann die ganze Muskelgruppe. Und wenn wir alles aus dem Körper rauslösen und nur die Faszie stehen lassen, dann haben wir letztendlich einen gesamten Menschen vor uns, von Zehen bis zum Kopf und auch nach innen gehend. Und mit Black Roll oder einem Tennisball kann ich die oberflächlichen Faszienschichten gut behandeln selber. Das ist auch sehr, sehr effektiv. Wir haben aber auch Faszien, die ganz tief innen im Körper drinnen liegen. Und die kann man selber leider sehr, sehr schlecht erreichen.
Da kommst du dann ins Spiel.
Da komme ich ins Spiel, genau.
Wir haben uns ja kurz bevor wir jetzt dieses Interview aufgenommen haben, auch kurz noch über eine Spezialisierung von dir unterhalten. Und das habe ich ganz interessant gefunden, weil ich selbst vor kurzem das Erlebnis gehabt habe, dass ich starke Kopfschmerzen gehabt habe, so einen sogenannten Spannungskopfschmerz und meine Masseurin damals in das Kiefer hineingearbeitet hat. Erzähl du doch ein bisschen als Osteopathin und Physiotherapeutin, wie wichtig das Kiefer ist und was du da wieder für Ausbildung dazu noch gemacht hast.
Ja, also ich habe eine Krafter-Ausbildung gemacht. Das ist eine Spezialisierung im Bereich der Physiotherapie auf den kraniomandibulären Bereich. Also Kranium ist der Schädel, Mandibula ist das Unterkiefer. Und da gibt es diesen großen Überbegriff der kraniomandibulären Dysfunktionen, also eine Dysfunktion zwischen Schädel und Unterkiefer, mehr oder weniger, sprich dem Kiefergelenk. Und das kann eine Variation an Beschwerden auslösen, von Kieferschmerzen, Zahnschmerzen, Gesichtssensibilitätsstörungen im Gesichtsbereich und aber auch ganz viel Kopfschmerzen und Schmerzen in der Halswirbelsäule.
Jetzt aus dem Alltag wieder gegriffen, warum kriegt man sowas?
Das eine ist, dass, also das Kiefergelenk ist einfach sehr, sehr zentraler Punkt. Unsere Kiefermuskeln sind mit unserem Schädel verbunden und mit unserer Halswirbelsäule, mit dem Mundboden und dadurch auch mit der Schluckfunktion, also sprich dann wieder mit den Organen verbunden. Das heißt, es ist ein sehr anfälliges Gelenk für Beschwerden und kann diesen gesamten Bereich einfach sehr schnell stören. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es einfach sehr unbekannt ist, dass wir im Kiefergelenk Beschwerden haben können. Wenn wir Zahnschmerzen haben, gehen wir zum Zahnarzt. Wenn wir Kopfschmerzen haben, nehmen wir Tablette. Und wenn man Halswirbelsäulenbeschwerden hat, geht man zum Physiotherapeuten oder zum Masseur. Und das Kiefergelenk wird dabei ganz oft vergessen, weil es ist so ein kleines Gelenk. Die Besonderheit ist aber, dass unsere Kaumuskulatur ist die kräftigste Muskulatur in unserem ganzen Körper. Das heißt, wir haben da massive Kräfte, die auf dieses klitzekleine Gelenk einwirken. Und immer wenn es einen, und gleichzeitig haben wir eine große Beweglichkeit. Wir können ja unseren Mund sehr, sehr weit öffnen. Das heißt, immer wenn es da ein Zusammenspiel von verschiedenen Dingen gibt, wie in diesem Fall eben, dass wir viel Beweglichkeit, aber auch ganz viel Krafteinwirkung haben, kann es einfach relativ leicht zu Beschwerden kommen.
Mhm. Gibt es Erkenntnisse darüber, dass Kaugummi kaum das auslösen kann, wenn man den ganzen Tag zum Beispiel Kaugummi kaut? Ganz blöde Frage, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das Kaugummi kauen, manche kauen an der Wangeninnenseite oder spielen mit der Zunge die ganze Zeit. Das sind alles Zeichen, dass in dem Bereich sehr, sehr viel Tonus, also sehr viel Spannung herrscht, die irgendwie abgebaut werden möchte. Und wir haben auch einen emotionalen Faktor dazu. Man kennt diese Leute, oder man sagt es ja auch sprichwörtlich, dass man so verbissen ist. Also Zähne zusammenbeißen ist auch etwas, was einen emotionalen Ausdruck bringt.
Was wieder zu dem Thema Verspannung führen würde.
Zum Thema Verspannung und was zum Thema Stress passt. Und ich habe ja vorher schon diesen Vagusnerv angesprochen. Das ist einer von unseren Hirnnerven und der versorgt unser gesamtes Organsystem, vor allem auch das Verdauungssystem. Und der kommt ganz oben bei der Halswirbelsäule, hat der seine erste Austrittsstelle aus dem Schädel. Und die Muskulatur vom Kiefergelenk ist ja mit der Halswirbelsäule verbunden. Das heißt, auch das Kiefergelenk und dieser Vagusnerv sind sehr in einem Zusammenhang.
Ja, spannend. Super. Was mich jetzt nur interessieren würde, welchen Tipp gibst du jungen Physiotherapeutinnen und Therapeuten oder angehenden Osteopathen oder Patinnen? Was ist das Wichtigste für den Job? Welche Skills sollte man mitbringen, wenn man diesen Job anvisiert in seinem Leben?
Das ist eine gute Frage. Ich finde, wir bekommen in der Ausbildung unglaublich viele Tools mit. Und manche fallen uns sehr, sehr schwer und deswegen üben wir sie nicht. Und natürlich, wenn ich am Patienten bin und etwas Neues testen möchte und aber noch keine Erfahrung habe, dann gibt es da natürlich eine gewisse Hemmschwelle. Und ich sehe, dass viele junge Physiotherapeuten dann dazu tendieren, ganz, ganz, ganz viele Ausbildungen eine hinter der anderen direkt nachmachen, damit sie so viel Wissen wie möglich bekommen. Ich glaube aber, dass wir dadurch öfters ein bisschen den Zugang zu unserem Haupttool verlieren, und das sind unsere Hände. In der Physiotherapie und in der Osteopathie geht es darum, dass wir über unsere Hände erspüren, wo die Beschwerden sind oder wo die Probleme herkommen. Ich möchte Spannungen spüren in der Muskulatur, im Gewebe. Und das braucht ganz, ganz, ganz viel Ausprobieren und ganz viel Arbeit am Patienten.
Und gutes Zuhören wahrscheinlich auch.
Gutes Zuhören, ganz viel erfahren wir schon in der Anamnese, genau, also in unserem Erstgespräch. Und wenn ich einen Patienten vor mir habe, dann kann ich eigentlich nur, wenn ich wirklich gut diagnostiziere, herausfinden, was er hat. Und unser Diagnostiktool, wie gesagt, wir haben kein EKG, sondern wir haben unsere Hände.
Spannend,
und die gehören geschult.
Ja, es ist sehr spannend, mit dir zu plaudern und ich könnte jetzt nur ewig lang mit dir reden, aber die Zeit ist so weit fortgeschritten, dass ich schon zu meiner letzten Frage komme. Und zwar, das ist die Frage, was du denn für dich eigentlich selber tust, damit du nicht deine eigene Patientin wirst?
Puh, das geht jetzt sehr weit aus dem, wo wir gerade waren in unserem Gespräch. Aber ganz viel ist auch das Verdauungssystem und ein Thema unserer Gesellschaft. Also Intoleranzen, Unverträglichkeiten werden immer häufiger. Und wo ich drauf achte, ist, dass ich mich wirklich sehr, sehr, sehr gesund ernähre. Ich schaue trotz kleinem Kind, dass ich einen halbwegs guten Schlafrhythmus habe. Ich schaue, dass ich viel draußen mich bewege. Genau. Also das sind
einfach auch dieses auf sich achten, weil gerade du in deinem Beruf musst du nur fitter sein als manch andere.
Ja, und das Häufigste, also ich würde jetzt sagen, fast über 90% meiner Patienten haben in Wirklichkeit ein Stressproblem. Also es ist wirklich, unser Dauerstress in unserer Gesellschaft ist einfach sehr, sehr ungesund auf allen Ebenen in unserem Körper. Und da versuche ich, wie jeder andere, scheitere ich oft genug, aber versuche ich zumindest immer wieder in Entspannungsphasen zu kommen.
Sehr schön. Dann wünsche ich dir jetzt alles Gute für deinen Mutterschutz. Danke, dass du dir trotzdem noch die Zeit genommen hast und ich freue mich, wenn du bald wieder im Einsatz bist und vielen Menschen weiterhelfen kannst.
Ja, danke.
Danke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, die nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.